Ich freue mich über diesen Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Richtig schön. Und bevor wir in die Predigt starten, bete ich. Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag. Danke für unsere Gemeinschaft heute. Und ja, wir wollen jetzt auf dich hören. Auf dein Reden hören. Sprich du zu uns heute. Amen. Wisst ihr, was ich am Sommer mittlerweile richtig besonders und schön finde, aber als Kind ganz gruselig fand? Das sind Gewitter. Als Kind hatte ich ordentlich Angst vor Gewitter, aber mittlerweile kann ich das ein bisschen genießen. Und bei einem der letzten Sommergewitter, die wir hatten, saß ich in der oberen Etage am Fenster und habe beobachtet, wie um mich herum alles kracht und donnert und blitzt und stürmt. Und ich war so dankbar, dass ich mit meinem Hund schon draußen gewesen bin und das Gewitter von einem sicheren Ort aus anschauen konnte. Und es ist gut, wenn wir einen sicheren Ort haben, an dem wir sein können, wenn es Unwetter gibt. Sei es ein tatsächliches Unwetter, wie bei mir jetzt, oder ein Lebensunwetter. Und die können schnell kommen, genauso schnell wie Sommerstürme kommen können an einem eigentlich schönen Sommertag. Und ratzfatz musst du ganz schnell deine Gartenmöbel und die Polster reinholen. Vielleicht kennst du das ja auch. Die kleinen oder auch großen Unwetter des Lebens. Ich kenne das auf jeden Fall. Und ich kenne auch eine Frau aus der Bibel, die das auch kannte. Eben haben wir schon von ihr gehört. Was ich allerdings nicht kenne, ist ihren Namen. Aber ich weiß, dass diese Frau zur Zeit vom Propheten Elisa lebte und sie einen mutigen und großen Glauben hatte. Sie war eine Frau von einem der sogenannten Prophetensöhne. Und die Prophetensöhne waren eine Gruppierung, die es während der Zeit vom Propheten Elia und Elisa gab, über die wir nicht viel wissen, außer dass sie zum Volk Israel gehörten. Aber es wird vermutet, dass sie so eine Art von Schülergruppe waren von Elia und Elisa. Allerdings ist diese Frau dann Witwe geworden. Ihr Mann ist gestorben. Und scheinbar hat sich ihre Familie entweder vor oder nach dem Tod ihres Mannes, das wissen wir nicht, Geld von einem Gläubiger geliehen. Diese Möglichkeit gab es damals in Israel. Aber es war auch ganz klar geregelt, dass dieses Geld zurückgezahlt werden muss. Und wenn das nicht geschah, dann gab es die Möglichkeit, dass der Gläubiger, von dem man sich das Geld geliehen hat, kommen konnte und einfordern konnte, dass eine oder mehrere Personen aus der Familie, die sich Geld geliehen hat, für ihn arbeiten mussten. Was wiederum dazu führte, dass diese Personen keine Kapazität mehr hatten, für die eigene Familie zu sorgen und zu arbeiten. Was, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, zu einer Abwärtsspirale im Leben führt. Und genau in dieser Situation befand sich die Frau, von der wir eben schon gehört haben und über die die Predigt heute auch mithandelt. Und so möchte ich diesen Text noch einmal lesen, unseren Predigttext für heute aus 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. Und eine Frau unter den Propheten, Frauen der Prophetensöhne, schrie zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann ist gestorben, aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was hast du im Haus? Sie antwortete: Deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug mit Öl. Er sprach: Geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, und nimm nicht wenige und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße. Und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, Als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reich mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Diese Frau hat ihren Ehemann verloren und offensichtlich auch Geldsorgen, die sich auch nicht dadurch lösen ließen, dass sie sich Geld geliehen hat, sondern dadurch wurde alles noch viel schlimmer. Denn nun hat sie die reale Angst und Sorge, dass sie auch ihre Söhne verlieren wird und sie in diese Abwärtsspirale kommt, die kaum noch aufzuhalten ist. Kannst du dir vorstellen, wie verzweifelt sie sein muss? Aber was macht diese Frau? Sie bleibt mit ihrem Problem nicht bei sich selbst und versucht, es irgendwie zu vertuschen, auf jeden Fall nicht in diesem Moment, von dem wir hier lesen, sondern sie geht offen damit um, dass sie ein Problem hat. Wenn wir genau in den Text schauen, erkennen wir sogar, dass sie ehrlich gesagt nicht mal wirklich um Hilfe bittet. Sie geht einfach mit dem Problem zu Elisa und sagt, ich habe dieses Problem. Beziehungsweise sagt sie es nicht, sie schreit zu ihm. Und Elisa antwortet, was soll ich für dich tun? Was hast du zu Hause? Und ich finde es interessant, dass Elisa hier von Gott gebraucht wird, den Fokus auf das zu setzen, was sie hat, auch wenn sie vorher gerade gesagt hat, dass sie offensichtlich zu wenig hat. Warum macht er das? Um zu überprüfen, ob sie wirklich nichts hat? Das ist nicht der Grund, wie wir merken, wenn wir weiterlesen. Denn sie antwortet, ach, ich habe nur ein bisschen Öl. Und genau darauf, auf dem bisschen, was sie zu bringen hat, beruht nun das Wunder, was Gott vollbringt, um ihre ganze Familie zu versorgen. Sie soll zu allen möglichen Nachbarinnen gehen und um leere Krüge bitten. Ich habe hier heute mal ein paar leere Krüge mitgebracht. Unseren alten Milchkrug, eine alte Blumenvase, aber das ist nur ein Bild dafür. Die Krüge damals sahen ein bisschen anders aus. Und so soll sie viele Krüge sammeln. Und zwar so viele wie möglich. Und das Interessante ist, dass sie ihre Nachbarin nicht um Öl bitten soll. Ist dir das aufgefallen? Gott hätte auch einfach ganz, ganz viele großzügige Menschen schenken können. Aber er sagt, nein, sammel du mal leere Krüge. Und dann soll sie mit ihren Söhnen sich einschließen und das Öl, das letzte bisschen, was sie zu geben hat, eingießen in die Krüge, die sie gesammelt hat. Öl war zu dieser Zeit ein extrem wichtiger Bestandteil vom alltäglichen Leben und auch ganz, ganz wertvoll. Und so konnte man Öl gut selbst gebrauchen, aber auch gut verkaufen und Geld damit verdienen. Und was Elisa, dieser Frau hier sagt, muss sich aber trotzdem so verrückt angefühlt und angehört haben, oder? Ein ganz bisschen Öl zu nehmen und damit ganz viele Krüge voll zu machen? Aber entweder war diese Frau so verzweifelt, dass sie jeglichen Bezug zur Realität verloren hat, oder sie hatte großen Glauben, oder beides. Auf jeden Fall macht sie genau das. Stell dir mal vor, wie komisch dieser Moment sein muss, wenn du anfängst, die Krüge zu befüllen. Das muss sich komisch angefühlt haben. Aber es hat gereicht. Bis zum letzten Krug, den sie gesammelt hat, war jeder Krug voll. Solange sie leere Krüge hatte, hat Gott die Krüge auch befüllt. Und Gott hat ihnen so viel gegeben, dass sie davon ihre Schuld bezahlen konnte und davon sogar noch leben konnte. Und ich liebe diesen Moment in dieser Stelle, wo wir lesen, dass sie sagt zu ihrem Sohn, bring mir noch mehr Krüge. Sie war anscheinend so drin in dem Wunder, in der Begeisterung, dass sie nicht gemerkt hat, es waren schon alle Krüge voll. Und wenn man das liest, dann denkt man, was für ein Wunder, oder? Und man denkt, alles klar. Wenn das Leben mit Gott so läuft, dann brauche ich mir ja gar keine Sorgen mehr machen. Oder? Läuft es so mit unseren Sorgen? Wie funktioniert das mit der Versorgung Gottes? Kommt die große Versorgung, das große Wunder immer genau dann, wann wir das gerne hätten? Und kommen dann deswegen nie wieder Sorgen in unserem Leben auf? Wir lesen von dieser Frau nur diese eine Geschichte. Und wir lesen als allererstes, dass die Frau vor Verzweiflung schreit. Und so vermute ich, dass es auf dem Weg bis zu diesem Wunder schon sehr, sehr viele Punkte gab, an denen sie fand, das Wunder hätte schon jetzt passieren können. Zum Beispiel in dem Moment, als ihr Mann starb. Oder als das Geld so knapp war, dass sie sich Geld leihen musste. Manchmal gibt es einen Weg bis zum großen Wunder. Aber was sagt Jesus zu diesem Thema? Versorgung und Sorgen. Kann Gott das auch heute noch tun? Oder sind das Wunder einer ganz, ganz langen vergangenen Zeit? Darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Über diesen Weg bis zum Wunder. Und wollen verstehen, was das, was die Witwe erlebt hat, bis zum Zeitpunkt des Wunders und des Wunders mit uns heute zu tun hat. Und dafür wollen wir uns zwei Stellen genauer angucken im Neuen Testament, und zwar Matthäus 6 und Philipper 4. Und als erstes schauen wir uns in Philipper 6 an, die Verse 25 bis 34. Und da steht, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater am Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Seid wachsam, sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich denn nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wir werden hier daran erinnert, dass Gott die Vögel erschaffen hat und er sie auch versorgt, weil er eine Verantwortung als der Schöpfer für sie hat, die er ernst nimmt. Und die Parallele, die hier gezogen wird, ist, Gott hat auch uns geschaffen. Vertrauen wir ihm, dass er auch uns versorgt? Denn wie wir hier lesen, wir sind ihm noch viel, viel mehr wert als die Vögel. Du bist kostbar und wertvoll für Gott. Vertrauen wir ihm, der uns das Leben, das wir haben, den Atem, durch den unser Körper belebt wurde, gegeben hat, dass er uns dann in unserem Leben auch nicht allein lässt, sondern sich um uns sorgt, sich um uns kümmert? Oder sorgen wir eigentlich uns lieber um uns selbst und versinken dann aber doch in Sorgen, wenn Nöte kommen? Bekommen Angst, innere Beklemmung, Gelähmtheit, wenn wir merken, wir haben etwas nicht in der Hand. Wir wissen nicht weiter, seien es kleine oder große Sachen. Es geht in diesem Wort übrigens nicht darum, dass wir nie wieder arbeiten sollen und einfach nur darauf warten können, dass uns Essen und Trinken und nice Klamotten geliefert werden und wir kein Geld mehr verdienen müssten und das wir dann ausgeben können. Gerade Vers 31 macht es deutlich. Es geht nicht darum, dass Arbeiten und Vorsorgen und gut Haushalten verboten wird. Es geht hier vielmehr um das, was unsere Gedanken vereinnahmt. Denn wir lernen hier, dass es zu nichts Gutem führen wird, wenn wir uns Sorgen machen. Wenn wir uns Sorgen machen, ob wir genug haben werden. Ob wir Lösungen finden werden. Für reale Probleme. Und die Sorge darüber unsere Gedanken vereinnahmt. Wenn das passiert, dann bringt uns das nicht voran in unserem Problem. Das ist, was Gott uns sagen will. Denn ein sich sorgendes Herz, sorgenvolle Gedanken, das ist das Gegenteil von Vertrauen zu Gott, unserem Schöpfer, unserem himmlischen Vater, zu dem wir hier ermutigt werden. Und so geht es hier ganz eng verbunden mit der Frage nach Versorgung, also um die Frage nach Vertrauen und danach, was uns Sicherheit gibt. Und welche Prioritäten wir deswegen setzen. Was wir Raum geben in unserem Leben. Denn was uns hier auch nochmal vor Augen geführt wird, ist, dass weltliche Güter vergehen werden. Aber Gottes Reich, das wird ewig bestehen. Und so wird uns hier ein Gegenpol zu unseren Sorgen gegeben. Unser Vertrauen auf Gott und das Reich Gottes. Und wir werden ermutigt, statt unsere Gedanken um unsere Sorgen kreisen zu lassen, sollen wir unsere Gedanken lieber um das Reich Gottes kreisen lassen. Darum, was Gott tun möchte, mitten und trotz unserer Umstände, die uns Sorgen machen, wie er uns begegnen möchte. Wo er uns gebrauchen und verändern möchte und stärken möchte, versorgen möchte, mitten in unseren Umständen, damit sein Reich wächst. Und dadurch ändert sich unsere ganze Perspektive auf das, was uns solche Sorgen bereitet. Unser Fixpunkt ändert sich. Die Dinge, um die wir uns ganz bestimmt berechtigterweise Sorgen machen, werden eingeordnet in das große Ganze, was Gott tun möchte. Das, was er für uns bereithält. Und dadurch wird uns klar, dass es zum einen das nicht alles ist, worum es geht. Gott hat so viel mehr vor, als das, was uns gerade Sorgen bereitet. Und zum anderen aber auch, dass wir dem nicht alleine gegenüberstehen. Denn Gott nimmt unsere Sorgen ernst. Er sagt, ich sorge für euch. Und so dürfen wir wissen, ich habe meinen himmlischen Vater an meiner Seite, dem nichts unmöglich ist, dem ich nicht egal bin und der einen perfekten Plan hat, auch wenn ich den nicht immer verstehe. Und so geht es hier darum, worum unsere Gedanken kreisen, was unsere Gedankenkapazität einnimmt und bestimmt. Denn wir dürfen wissen, dass sich Gott um unsere Sorgen kümmern möchte, so wie er es auch bei der Witwe getan haben. Und so lesen wir zum Beispiel in Philipper 4 in den Versen 6 bis 9. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Angst und Sorgen, Ungewissheiten, egal wie groß oder klein, sollten uns immer dazu bringen, zu beten. Wir brauchen nicht in Angst oder Sorge erstarren oder verharren. Wir können aktiv werden im Gebet. Denn wir wissen, wir haben einen Gott an unserer Seite, dem wir nicht egal sind und dem alle Dinge möglich sind. Und er ist auch mächtiger als die Sorge. Er ist nicht nur mächtiger als das Problem. Er ist auch mächtiger als die Sorge, die das Problem mit sich bringt, die Angst. Und so sind wir dem Ganzen, was uns beschäftigt, nicht machtlos ausgeliefert. Und wir lesen hier, wir sollen mit Bitten und Flehen und Dankbarkeit zu Gott kommen. Und ich muss sagen, Bitten und Flehen im Zusammenhang mit Sorgen ergibt ja durchaus Sinn. Aber warum Dankbarkeit? Weil durch Dankbarkeit die Sorge der Perspektive Gottes, dem, was er kann, die Erfahrungen, die wir bereits mit ihm gemacht haben, das Wissen darüber, dass er treu ist und mächtig wird, das Ganze wird durch Dankbarkeit unserer Sorge gegenübergestellt. Und so wird hier wieder deutlich, es geht wieder um unser Vertrauen zu Gott. Denn wenn wir beten, statt uns zu sorgen, sagen wir damit, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue deinem guten Willen und ich wende mich ganz bewusst von meiner Sorge, von meinen leeren Krügen ab, hin zu dir. Denn du bist größer als meine Sorge, du bist mächtiger als meine Sorge, du bist auch wichtiger als meine Sorge. Und ich weiß, ich bin dir wichtig, Gott. Und was übrigens nicht steht, ist, du musst für Gott erstmal den besten Plan erarbeiten, damit er nur noch seine Unterschrift darunter setzen muss. Wenn das unsere Aufgabe wäre, dann hätte die Witwe mit Sicherheit schon früher auf dem Weg diese Punkte gehabt, wo sie gesagt hätte, hier ist jetzt der Zeitpunkt für das Wunder richtig. Aber hier steht, wenn du Sorgen hast, dann bete, dann vertraue, dann danke Gott. Und wenn wir das tun, wenn wir Sorge gegen Gebet eintauschen, dann lesen wir hier, dass der Gott des Friedens unser Innerstes bewahren wird. Der Gott des Friedens, der die Hoheit über wahren Frieden hat. Er selbst will uns bewahren durch seinen Frieden. Er will uns beschützen, er will uns bewachen. Diese Stelle kann übrigens übersetzt werden mit der Friede, den Gott besitzt oder auch der Friede, den Gott bewirkt. Und beides ist richtig. Gott vereint beides in sich. Gott ist der Frieden gehört. Und deswegen ist er auch derjenige, der uns diesen Frieden geben kann. Und realisiert werden kann so ein Frieden Gottes mitten im Sturm. Egal, was wir für Stürme erleben, durch das Kreuz und die Auferstehung von Jesus. Wir lesen hier, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, ist göttlicher Friede für uns eine neue Realität geworden. Und deswegen können wir, die wir mit Jesus verbunden sind, durch seinen Frieden in unserem Inneren bewahrt werden. Egal wie sehr es um uns herum auch stürmen mag. Egal, was um uns herum passiert, wie bei einem Gewitter, was du von deinem Zuhause aus beobachtest. Es stürmt vielleicht, es blitzt vielleicht, es donnert vielleicht um dich herum. Aber du bist in deinem sicheren Zuhause, du bist geschützt. Und auch das ist eine Art der Versorgung. Vor allem in den Zeiten, in denen wir warten. Und das ist eine ganz besondere Art der Versorgung, die wir nicht unterschätzen sollten. Denn dieser Friede wurde für uns erkämpft. Und er ist mächtig, weil es ein göttlicher Friede ist. Jesus hat den Tod besiegt und damit Frieden geschaffen. Und der Begriff, der hier an dieser Stelle verwendet wird, übersetzt wurde mit dem Bewahren, der stammt ursprünglich aus der Militärsprache und bedeutet tatsächlich militärisches Wachen und Beschützen. Und so hat der Friede Gottes, wenn wir hier an dieser Stelle von dem Frieden Gottes lesen, nichts mit einfach netten und sanften Worten zu tun, die uns vielleicht irgendwie ein bisschen beruhigen. Es geht hier auch nicht um Vernunft. Logische und vernünftige Gedankengänge können gegen Sorgen vielleicht Argumente vorbringen, aber überwinden können sie die Macht, die Sorge über uns haben kann, nicht. Warum muss man beschützt werden? Nur wenn man angegriffen wird, muss man etwas beschützen. Und der Friede Gottes, so lesen wir es hier in Gottes Wort, er wird uns bewahren. Egal, was für Angriffe auf unser Herz oder unsere Gedanken kommen. Und das heißt nicht, dass keine Angriffe mehr kommen werden und keine Sorgen deswegen mehr kommen werden. So war es auch nicht bei den Philippern, an die dieser Brief geschrieben wurde. Und auch nicht bei Paulus, der den Brief geschrieben hat. So war das auch nicht bei der Witwe. Und so ist das auch nicht in meinem Leben. Ich habe auch Sorgen. Paulus hatte Sorgen. Wir alle kennen Sorgen. Aber Paulus wusste, Gottes Frieden ist mächtiger als Sorgen. Und deswegen konnte er auch nur ein paar Verse weiter sagen, in Philippa 4 immer noch das gleiche Kapitel. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Und so wie auch die Witwe, hat auch Paulus große Wunder mit Gott erlebt. Und aber so wie auch die Witwe auch schwierige und herausfordernde Zeiten erlebt. Er wusste, wir haben einen großen Gott, auf den wir uns verlassen können, dem wir vertrauen können, dem nichts unmöglich ist, der aus ein ganz bisschen Öl sehr, sehr viel Öl machen kann. Und deswegen wollen wir mit großem Glauben vertrauen und bitten und flehen und Gott danken. Und daran glauben, dass er Dinge tun kann, die wir uns nicht mal vorstellen können. Und können gleichzeitig wissen, dass die Zeiten, in denen wir warten, uns nicht kaputt machen werden. Denn der Gott des Friedens ist es, der uns höchst persönlich beschützt. Und in diesen Zeiten sind wir quasi selber wie ein leerer Krug, den Gott befüllt mit seinem Frieden, den er höchstpersönlich erfüllt mit seinem Frieden und den er dadurch beschützt. Und so, wie Paulus in 1. Petrus 5, Vers 7 sagt, legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Sagt Gott das zu dir. Heute Morgen, heute Abend, morgen früh und in einem Monat und in einem Jahr. Sagt Gott zu dir, komm zu mir. Und gib mir deine leeren Krüge. Ich kümmere mich um dich. Ich sorge mich um dich. Vertraue mir. Ich meine es gut mit dir. Und ich kann aus ein bisschen sehr viel machen. Und bis zu dem Moment, wo ich das tue, beschütze ich dich mit meinem Frieden, der mächtiger ist als alles, was um dich herum stürmen könnte. Und so möchte ich dich heute ermutigen. Bleib nicht mit deinen Sorgen bei dir selber. Nimm dir ein Beispiel an der Frau. Benenne deine Sorgen. Geh damit zu Gott. Bitte ihn um Versorgung. Bleib aber auch nicht bei dir selber, sondern geh auch zu anderen Menschen. Sprich mit deinen Freunden, deiner Familie, deinem Partner, mit deinem Hauskreis über die Dinge, die dir Sorgen machen, seien es kleine oder große Sorgen, und lass für dich beten. Lass für dich beten, wenn hier das Gebetsteam steht, jeden Sonntag, weil sie gerne für dich beten wollen. Lasst uns nicht mit unseren Sorgen allein bleiben, sondern lasst uns Gott bei seinem Wort nehmen und alle unsere leeren Krüge sammeln. Alle Krüge, die wir haben, die kleinen und die großen. Den kleinen Krug, der fragt, wann soll ich bloß einkaufen gehen kommende Woche? Ich sehe keine freie Zeit. Herr, bitte schenk mir eine freie Zeit, damit ich einkaufen gehen kann. Und der große Krug, der sagt, Herr, ich bin vor dem Finanziellen aus. Hilf mir. Ich hatte vor 1,5 Wochen eine Situation, wo ich richtig Sorgen hatte. Richtig Sorgen. Mein Inneres war so aufgewühlt. Und während ich diese Sorgen hatte, habe ich diese Predigt vorbereitet. Das war verrückt. Und dann dachte ich so, Kim, und du machst es jetzt. Und du lässt jetzt das, was du gerade tust, sein. Und du gehst jetzt in dein Zimmer, wo du betest. Und du holst dir die Bibel. Und du nimmst dir Philipper 4 raus. Und du liest das. Und du betest das jetzt. Und du glaubst daran. Und du vertraust darauf. Und ich wusste nicht, wann sich das Problem gelöst hat. Wisst ihr, das Problem hat sich immer noch nicht gelöst, was mir solche Sorgen gemacht hat. Aber mein Inneres wurde von Gott wieder hergestellt. Und mein Inneres ist zur Ruhe gekommen. Ich habe vor ein paar Wochen eine andere Art der Versorgung erlebt. Und zwar, ich habe gebetet, Herr, ich brauche das jetzt. Und Gott hat nicht in dem Moment, aber 1, 2, 3 Tage später die Probleme gelöst. Wir glauben an einen großen Gott, der große Wunder tun kann. Und beides ist ein großes Wunder. Der Frieden mitten im Sturm und das, wo Gott ganz große Dinge tut, die wir uns nicht vorstellen können. Und genau dazu möchte ich dich heute ermutigen, dein Vertrauen wieder neu, immer neu, jeden Tag neu auf Gott zu setzen. Und wenn die Sorgen kommen und du nicht weißt, wie soll es weitergehen, dann nimm dir deine Bibel und schlag die Stellen auf und bete mit diesen Stellen. Oder komm in den Gottesdienst und lass für dich beten. Es ist so wichtig, dass wir nicht allein bleiben, sondern dass wir bei Gott bleiben. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein mächtiger Gott bist. Danke, dass du ein starker Gott bist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der uns liebt, der weiß, wann wir was brauchen. Danke, dass dir unsere Sorgen nicht egal sind. Herr, wir danken dir für all die Beispiele in der Bibel, wo wir Versorgungswunder sehen. Und wir danken dir aber auch für all die Beispiele in der Bibel, wo wir sehen, dass Menschen im Warten auf dich vertraut haben. Und so wollen wir dich bitten, Herr, wir, die wir Sorgen haben, kleine und große Sorgen. Herr, wir wollen dir diese leeren Krüge hinstellen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns versorgst. Erfülle du uns. Hilf du uns. Herr, bewahre und bewache du unser Innerstes. Amen.